D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wer nach Deutschland kommt, darf bleiben oder auch nicht. Wer nach Deutschland kommt, darf arbeiten oder auch nicht. Wer nach Deutschland kommt, muss die deutsche Sprache beherrschen oder auch nicht. Für alle, die sich nicht ständig mit dem Ausländerrecht befassen, für die sind die unzähligen Bestimmungen und Gesetzesänderungen nur sehr schwer zu durchschauen. Professor Daniel Timm hingegen, unser heutiger Gast im Hörsaal, ist ein Fachmann auf genau diesem Gebiet. Timm lehrt öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz. Zugleich ist er Co-Direktor des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht. Er arbeitet maßgeblich an der Entwicklung des deutschen, europäischen und internationalen Migrationsrechts. Zuvor hat er Rechtswissenschaften in Regensburg, Paris und Berlin studiert. Danach war er bis 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Walter-Hallstein-Institut für europäisches Verfassungsrecht. 2003 wurde Timm promoviert und 2009 habilitiert. Danach nahm er Lehrstuhlvertretungen in Bielefeld, Rostock und Tübingen an, bevor er nach Konstanz wechselte. Was aber ist Deutschland nun? Eine Festung für alle, die hier Schutz suchen? Ein offenes Land für EU-Bürger, die lieber bei uns leben und arbeiten? Und vor allem, wie werden die Politiker hierzulande langfristig mit derartigen Fragestellungen umgehen, angesichts der demografischen Entwicklung? Daniel Timm analysiert jetzt anhand konkreter Beispiele unterschiedliche Formen des Aufenthaltsrechts. Der Titel EU-Migrationsrecht zwischen universeller Freizügigkeit und Festung Europa. Gehalten hat er seinen Vortrag am 23. Mai innerhalb des Exzellenzclusters Kulturelle Grundlagen von Integration in Konstanz.
Gegenstand meines Vortrags ist die europäische Migrationspolitik. Diese betrifft die europäischen Regeln für die Rechtsstellung von Ausländern. Hierbei geht es auf der einen Seite um Unionsbürger, also um Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite geht es aber auch um Drittstaatsangehörige, wie man in Brüssel die Nicht-EU-Bürger nennt. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche europäische Rechtsakte speziell zu diesen Drittstaatsangehörigen verabschiedet. In meiner Forschung beschäftigen mich diese EU-Rechtsakte beinahe täglich. Mein heutiger Vortrag betrifft jedoch nicht das Klein-Klein der Alltagsarbeit, sondern tritt einen Schritt zurück und fragt nach dem Sinn und Zweck der Bestimmungen. Und warum mich diese Frage umtreibt, verdeutlicht als Ausgangspunkt ein vermeintliches Paradox. Dessen Inhalt ist schnell erklärt. Jeder von Ihnen weiß, dass die europäische Integration der Überwindung des geschlossenen Nationalstaats dient. In Europa sollen Grenzen ihre Bedeutung verlieren. Und das heißt ganz konkret, ein arbeitsloser spanischer Student muss nicht in Madrid bleiben, sondern hat einen Anspruch darauf, in Deutschland einen Job seiner Wahl zu suchen und dann auch auszuüben. Doch nicht nur dies, er darf die gesamte Familie mitbringen, ohne dass diese Deutsch lernen müsste. Kurzum, die Grenzen sind offen, es herrscht Freizügigkeit. Freilich ist dies nur die eine Seite der Medaille. Sie alle kennen die Bilder von Flüchtlingsbooten, die von der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex im Mittelmeer abgefangen werden. Das Schlagwort von der Festung Europa stammt noch aus meiner Schulzeit. Ganz konkret heißt das, ein arbeitsloser Tunesier etwa besitzt in der Regel kein Recht auf Arbeitssuche in Europa und selbst wenn er eine Aufenthaltserlaubnis erhält, darf er, anders als eben der Spanier, seine Ehefrau zumeist nur nachholen, wenn diese vor der Einreise nach Deutschland einfache deutsche Sprachkenntnisse nachweist. Fasst dies zusammen? Überwinden wir die Grenzen in Europa nur, um sie nach außen neu zu errichten? Meine Antwort werde ich Ihnen heute präsentieren, und zwar anhand einer Auflösung, so hoffe ich jedenfalls, des Paradoxes. Meine Argumentation entwickle ich in drei Schritten. Zuerst zur Unionsbürgerfreizügigkeit, zweitens zur Eigenständigkeit, der rechtlichen Eigenständigkeit des Migrationsrechts gegenüber Drittstaatsangehörigen und drittens die Auflösung des Paradoxes. Sie werden sehen, dass es bis zu einem gewissen Grad jedenfalls kein Widerspruch ist, dass wir Grenzen intern abschaffen und sie extern teils neu errichten. Um diese Abstufung zu verstehen, muss ich zuerst die innereuropäische Freizügigkeit verdeutlichen. Warum? Als historischer Ursprung europäischer Rechtsregeln zu Migration besitzt diese innereuropäische Freizügigkeit in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion eine Referenzfunktion. Sie dient als Maßstab und auch als Vorbild für Drittstaatsangehörige. Den zentralen Inhalt dieser Unionsbürgerfreizügigkeit kennen Sie bereits. Ihr Kennzeichen ist die Ausrichtung am Individuum. Rechtlich folgt dies aus den Grundfreiheiten der europäischen Verträge. Seit dem Jahr 1957, den römischen Verträgen, finden Sie dort den durchaus schlichten, aber sehr, sehr wirkungsvollen Satz: Innerhalb der Gemeinschaft wird die Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt. Aufgrund eben dieser Norm besitzt jeder spanische Student ein Recht auf Arbeitssuche in Deutschland. Dass eine derartige Personenfreizügigkeit keine Selbstverständlichkeit ist, verdeutlicht ein Vergleich der europäischen Integration mit der regionalen Wirtschaftsintegration außerhalb Europas. Die meisten Freihandelsabkommen, etwa die nordamerikanischen NAFTA, konzentrieren sich auf Waren und Dienstleistungen. Das Gleiche gilt auf Weltebene übrigens für die WTO. Liberalisiert wird der Waren- und Dienstleistungsverkehr, nicht jedoch die Personenfreizügigkeit. Wichtigster Grund für diese Asymmetrie sind unterschiedliche Folgewirkungen. Während ein Warenimport vorrangig wirtschaftliche Konsequenzen besitzt, berührt die Personenfreizügigkeit die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung und besitzt damit ausgeprägte sozialpolitische und auch kulturelle Dimensionen. Wegen dieser Gemengelage der Folgewirkungen sind die Staaten nicht bereit, den Personenverkehr einer rein ökonomischen Liberalisierungslogik zu unterwerfen. Europa jedoch ist anders. Der gemeinsame Markt, der heutige Binnenmarkt, umfasste von Anfang an die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wie kam es dazu? Der Wohltäter war Italien. Während der Verhandlungen forderte Italien vehement die Personenfreizügigkeit, weil es diese, die Personenfreizügigkeit, als ein Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sowie von Leistungsbilanzdefiziten verstand. Die anderen Mitgliedstaaten zögerten anfangs, leisteten jedoch keinen Widerstand. Und als es dann darum ging, die Vertragsvorgaben in einzelnen Rechtsakten umzusetzen, da gingen sie alle gemeinsam über die Vorgaben des Vertrags hinaus und leisteten dem Europäischen Gerichtshof damit eine Steilvorlage für dessen expansive Rechtsprechung. Ein Grund für diesen europäischen Sonderweg war zweifellos die offene Finalität des Integrationsprozesses, der, das wissen Sie alle, die Wirtschaftsgemeinschaft in den Worten des Schumann-Plans eben als erste Etappe zur europäischen Föderation verstand. Sinn und Zweck der Personenfreizügigkeit war immer auch die Begründung eines supranationalen Gemeinwesens. Und eben diese Entwicklung erfuhr mit dem Vertrag von Maastricht eine Formalisierung. Damals im Jahr 92 wurde nämlich die Unionsbürgerschaft eingeführt. Programmatisch heißt es dann im heutigen Artikel 20 AEUV: Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsangehörigkeit hinzu, und ein ganz zentrales Recht, welches mit der Unionsbürgerschaft verbunden wird und durch diesen Status symbolisiert und verdeutlicht wird, ist eben die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Hiernach bleibt festzuhalten: Freizügigkeit war immer auch ein Instrument zur langfristigen politischen Integration des Kontinents. Sie ist sozusagen eine kleine Staatsangehörigkeit. Wichtig für unsere Zwecke ist nun das Bewusstsein für die überschießende Teleologie dieser Feststellung, bei der es sich um die Feststellung eines Juristen handelt und keine empirische Bestandsaufnahme. Was meine ich damit? Die Unionsbürgerschaft erhebt nicht den Anspruch, eine vorgefundene soziale Wirklichkeit im Recht abzubilden. Sie spiegelt allenfalls am Rande eine gemeinsame Identität der Unionsbürger, die ganz sicher nicht mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen oder der Franzosen vergleichbar wäre. Insoweit hat das deutsche Lissabon-Urteil des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts durchaus recht mit der Feststellung, ich zitiere: Die Unionsbürgerschaft ist nichts kulturell oder normativ dem geltenden Vertragsrecht vorausliegendes. In der Tat, die Unionsbürgerschaft bezweckt keine Stabilisierung vorgefundener Strukturen. Ihr Sinn und Zweck zeigt, wie ganz häufig im Europarecht, in die entgegengesetzte Richtung. Das Recht hat in Europa sehr, sehr häufig eine transformatorische, sozial gestaltende Funktion. Und dieses Fazit bestätigt ein Blick in die europäischen Verträge. Dort finden Sie seit dem Jahr 1957 das Ziel niedergelegt, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen. Auf Englisch ist das die berühmte Formel der Ever Closer Union. Ganz ähnlich der EuGH, also der Europäische Gerichtshof. Nach dessen Einschätzung, die zahlreichen expansiven Urteilen des vergangenen Jahrzehnts zugrunde liegt, ist der Unionsbürgerstatus dazu bestimmt, der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten zu sein. Im Deutschen klingt das alles recht spröde, aber im Englischen ist destined to be und auch in der Arbeitssprache des Gerichtshofs im Französischen à vocation à être kommt die zukunftsgerichtete Teleologie deutlich zum Ausdruck. Dass es sich hierbei um ein durchaus anspruchsvolles Verständnis von Bürgerschaft handelt, welches die europäischen Verträge verfolgen, unterstreicht der Lissabon-Vertrag durch hehre Formulierungen, etwa zu den politischen Teilhaberechten der Unionsbürger sowie dem Grundsatz der repräsentativen Demokratie mit dem Europäischen Parlament als Bürgervertretung. All das finden Sie heute im Vertrag und dies zeigt, dass die Unionsbürgerschaft nach ihrer rechtlichen Zielsetzung her entgegen einer verbreiteten Kritik keine vage Vision irgendeiner transnationalen Mitgliedschaft ist, sondern dass sie von der rechtlichen Zielsetzung her Anleihen bei klassischen Bürgerschaftskonzepten nebst politisch-republikanischer Teilhabe nimmt. Die Unionsbürgerschaft strebt danach, mehr zu sein als die Summe transnationaler Rechte. Wohlgemerkt, ich behaupte nicht, dass das Europarecht seine Ziele, dieses Ziel einer immer engeren politischen Union der Bürger Europas, erreicht. Die Unionsbürgerschaft mag bei einer rechtlichen Betrachtung mit einer entstehenden Bundesangehörigkeit vergleichbar sein und dennoch eine gemeinsame Identitätsbildung in der Lebenswirklichkeit verfehlen. Diese Möglichkeit einer Zielverfehlung ändert jedoch nichts daran, dass sich der Vertraggeber für einen instrumentellen Einsatz des Rechts entscheidet. Die Unionsbürgerschaft ist kein Abbild der sozialen Wirklichkeit, sondern bezweckt umgekehrt deren Änderung. Was folgt hieraus für die Zwecke meines Vortrags? Eine ganze Menge. Hierzu der zweite Abschnitt. Nun liegt es bei einer unbefangenen Betrachtung durchaus nahe, die Rechtsstellung der Unionsbürger auf Drittstaatsangehörige zu übertragen. Franzosen in Deutschland sind schließlich auch Ausländer. Und eben diese Forderung nach einer Angleichung von Unionsbürgerschaft und Migrationspolitik gegenüber Drittstaatsangehörigen lese ich in meiner Arbeit beinahe täglich. Befürworter einer solchen Angleichung verweisen gemeinhin auf drei Argumente und ich mache keinen Hehl daraus, dass ich Ihnen im Anschluss eine alternative Sichtweise präsentiere. Wie lauten die Argumente? Erstens, ganz simpel, profitieren Drittstaatsangehörige von den Unionsbürgerrechten. Ich wies in der Einleitung bereits darauf hin, dass ein Spanier, der in Deutschland arbeitet, seine Familie mitbringen darf, und zwar ohne, dass diese die deutsche Sprache erlernen muss. Und dies gilt auch dann, wenn seine Ehefrau Marokkanerin ist. Warum sollte man diese Regelung nicht zum Modell nehmen, wenn man im Jahr 2003 eine Richtlinie, also ein Rahmengesetz der Europäischen Union, über den Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen diskutiert? Zahlreiche Autoren fordern und erwarten eben das. Sie fordern einen Dominoeffekt, indem man die Privilegien der Unionsbürgerschaft auf Drittstaatsangehörige überträgt. Das zweite Argument und der zweite Grund, warum diese These von der anstehenden Statusangleichung so verbreitet ist, führt uns weg vom Recht. Soziologische Studien etwa kommen zum Ergebnis, dass der Schulerfolg speziell von Kindern früherer italienischer Gastarbeiter häufig hinter dem Schulerfolg etwa von türkischen Kindern zurückbleibt. Und Politikwissenschaftler weisen auf empirische Studien zum fehlenden Zusammengehörigkeitsgefühl der Unionsbürger. Wenn nun jedoch die gesellschaftliche Integration vergleichbare Probleme bereitet und auch die Vision einer solidarischen europäischen Bürgergesellschaft Utopie bleibt, liegt für Nichtjuristen eben wegen der vergleichbaren empirischen Ausgangslage die Forderung und die Annahme eines Dominoeffekts nahe. Drittens, eine verfassungsrechtliche Überlegung. Bis 1992 gab es eine europäische Rechtsetzungskompetenz nur für Unionsbürger. In Bezug auf Drittstaatsangehörige wurde eine Migrationspolitik erst mit dem Vertrag von Maastricht eingeführt, der diese Migrationspolitik dann jedoch in der sogenannten dritten Säule, dem intergouvernementalen Unionsrecht, niederlegte, ganz ähnlich wie der Finanzfiskalpakt heute. Und diese Regelungstechnik erschien vielen Europarechtlern als defizitär. Für meinen Lehrer Ingolf Pernies etwa war es eine Selbstverständlichkeit, dass die intergouvernementale dritte Säule früher oder später dem supranationalen Normalfall der Gemeinschaftsmethode unterstellt würde. Und zwar durch eine Angleichung sowohl der Beschlussverfahren als auch des Inhalts. Sie sehen, die Erwartung war und ist durchaus berechtigt unter Juristen und Nicht-Juristen, dass die Migrationspolitik gegenüber Drittstaatsangehörigen sich am Vorbild der Unionsbürgerschaft orientiert und anstelle einer Festung Europas die Grenzen gegenüber Drittstaatsangehörigen durchlässig werden lässt. Dieser Ansatz überzeugt mich jedoch nicht und der Grund ist einfach, er verkennt die Eigenständigkeit des europäischen Vertragsrechts. Und zwar für Unionsbürger ebenso wie für Drittstaatsangehörige. Die Rechtswissenschaft muss die dogmatische Konstruktion des Vertragsrechts ernst nehmen und hiernach gilt eben, die großzügige Ausgestaltung der Unionsbürgerrechte besitzt eine überschießende Teleologie. Sie dient der Änderung der Wirklichkeit. Und eben dies ist bei Drittstaatsangehörigen anders. Da heute nur wenige, wenn auch illustre Juristen, hier sind vielleicht ein Wort zur Methodik. Ausgangspunkt meiner Analyse ist die juristische Methode, die versucht, aufgrund hermeneutischer Auslegungsregeln in Verbindung mit einer dogmatischen Systembildung nach der richtigen Interpretation eines Rechtstexts zu fragen. Auslegung und Systembildung sind jedoch nicht alles. Zugleich wird eine Rechtsordnung im Zeitalter inhaltlicher Konstitutionalisierung an Verfassungswerten ausgerichtet, etwa im Demokratieprinzip oder den Grundrechten. Bei der Inhaltsbestimmung derartiger Verfassungsprinzipien öffnet sich die Rechtswissenschaft jedoch für interdisziplinäre Einflüsse, ohne hierbei die Eigenständigkeit ihres Blickwinkels aufzugeben. Man kann insoweit von einem dogmatischen Konstruktivismus verfassungsrechtlicher Begriffs- und Systembildung sprechen, wobei der Einfluss anderer Disziplinen immer dann besonders groß ist, wenn die Grundannahmen der hergebrachten Rechtsordnung hinterfragt werden. Eine solche Situation erleben wir aktuell im Migrationsrecht. Es herrscht nicht nur in Europa eine grundlegende Unsicherheit über den richtigen Umgang mit Migration. Und meine Antwort, meine Deutung des Vertragsrechts erhalten Sie in den kommenden Minuten. Und diese Deutung ist vor allem auch darauf gerichtet, dass sie eben in den außerdeutschen Rechtsraum exportiert werden soll, wo dieser verfassungsrechtliche Ansatz nicht so sehr verbreitet ist wie in Deutschland. Was heißt das ganz konkret?
Die gestellte Frage wird Professor Daniel Timm nach einer kurzen Pause beantworten. Wir senden aus dem Exzellenzcluster der Universität Konstanz seinen Vortrag EU-Migrationsrecht zwischen universeller Freizügigkeit und Festung Europa.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Die Defizite der intergouvernementalen dritten Säule des Maastricht-Vertrags, wo die Migrationspolitik in so einem Sonderrecht außerhalb des regulären Normalfalls verortet wurde, diese wurden im Lissabon-Vertrag endgültig beseitigt. Dies gilt jedoch nur für die Beschlussfassung. Inhaltlich erfolgte keine Annäherung an die Personenfreizügigkeit im Binnenmarkt. Im Gegenteil. Die Verträge normieren für Drittstaatsangehörige einen alternativen Bezugsrahmen, nämlich den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, der in den allgemeinen Zielbestimmungen des Artikels 2 EU-Vertrag noch vor dem Binnenmarkt genannt wird. Als Bestandteil des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts verfolgt die Migrationspolitik gegenüber Drittstaatsangehörigen eigene Ziele. Für unsere Zwecke, und die nächsten Minuten werden etwas juristischer, bestimmt Artikel 79 AEUV, die Union entwickelt eine gemeinsame Einwanderungspolitik, die in allen Phasen eine wirksame Steuerung der Migrationsströme gewährleisten soll. Doch nicht nur die Ziele, Freizügigkeit hier, Migrationssteuerung dort, unterscheiden sich. Anders als bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt der Vertrag auch keine Inhalte vor. Stattdessen heißt es in Absatz 2, für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Richtlinien und Verordnungen. Diesen Verweis auf die Gesetzgebung bestätigt eine weitere Norm, die ich Ihnen zur Veranschaulichung mitgebracht habe, und zwar Artikel 15 der nunmehr rechtsverbindlichen Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Während Unionsbürger von der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Absatz 2 profitieren, also die Freiheit haben, in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, wird Staatsangehörigen dritter Länder einzig ein Anspruch auf gleiche Arbeitsbedingungen zugebilligt und dies auch nur dann, wenn sie arbeiten dürfen, ihnen das Migrationsrecht, also die Arbeitsaufnahme, gestattet. Dies ist zuerst einmal rechtsdogmatisch eine Bestätigung meines anfänglichen Paradoxes. Spanische Studenten unterfallen Absatz 2, sie besitzen Freizügigkeit. Tunesische Wirtschaftsmigranten dagegen Absatz 3, sie haben kein subjektives Recht auf Arbeitsmarktzugang aus den europäischen Verträgen. Damit habe ich zuerst einmal den rechtsdogmatischen Unterschied zur Unionsbürgerschaft herausgearbeitet. Das Migrationsrecht beruht auf keinen subjektiven Wanderungsrechten mit Verfassungsrang, sondern fordert einen Ausgleich widerstreitender Interessen im Gesetzgebungsverfahren. Bei Drittstaatsangehörigen fehlt eben diese überschießende Teleologie einer Maximierung von Freizügigkeit. Stattdessen geht es um wirksame Migrationssteuerung. Die Entscheidung fällen Rat und Parlament. Dieses rechtsdogmatische Ergebnis ist kein Zufall, sondern besitzt einen tieferen verfassungstheoretischen Grund. Demokratische Selbstbestimmung in einem politischen Gemeinwesen erfordert Grenzziehung, und eine derartige demokratische Selbstbestimmung in personaler und sachlicher Hinsicht zu ermöglichen, dies ist der tiefere Sinn und Zweck der vertraglichen Zielvorgabe einer wirksamen Migrationssteuerung. Erst Migrationssteuerung verlangt und ermöglicht auch in personaler Hinsicht die Definition von Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen und erleichtert in sachlicher Hinsicht die autonome Gestaltung der Wirtschaft, Sozial-, Gesellschafts-, Kultur- und Innenpolitik. Ich bin damit am Ende des zweiten Teils angelangt und habe Sie hoffentlich davon überzeugt, dass das Migrationsrecht gegenüber Drittstaatsangehörigen eine rechtsdogmatische Eigenständigkeit besitzt. Mein anfängliches Paradox habe ich damit freilich erst zum Teil aufgelöst. Wir wissen, dass die Unionsbürgerschaft eine Eigenrationalität besitzt, die sich vom Migrationsrecht in Bezug auf Drittstaatsangehörige unterscheidet. Der von manchen prognostizierte Dominoeffekt bleibt aus, er wird jedenfalls vom Vertrag nicht vorgegeben. Doch wird Europa damit zur Festung? Hierzu der dritte Abschnitt. Mein anfängliches Paradox basiert auf einer simplen Dichotomie. Hier die offenen Grenzen, dort die Festung Europa. Ich muss gestehen, dass ich es mir damit so einfach gemacht habe. Es gibt bei dieser Gegenüberstellung eben keinen dazwischen, kein Raum für vermittelnde Lösungen. Nun gilt dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht nur für meinen Paradox, sondern für die Europadiskussion ganz allgemein. Diese kennt häufig nur zwei Seiten, nationale Souveränität oder europäischer Bundesstaat. Man ist dann als Angehöriger des Hallstein-Instituts eben Europa-Freund und nicht der Vertreter nationaler Souveränität. Oder eben dieser Dualismus ist dann Freizügigkeit oder Festung Europa. Dieses verkürzende Denken ist falsch, auch für das Hallstein-Institut. Es bleibt nämlich einem methodischen Nationalismus verhaftet, besonders ausgeprägt im Lissabon-Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts. Wenn man die Eigenheit der EU verstehen will, darf man sich nicht negativ am Konzept der Staatlichkeit abarbeiten. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sie stammt auch nicht von mir und wird seit gut einem Jahrzehnt intensiv diskutiert. Besonders virulent wird die Frage übrigens immer dann, wenn sich Europa gegenüber der Außenwelt positioniert. In diesen Fällen wird die Eigenart der europäischen Integration sichtbar. Dies zeigte sich in der Rechtswissenschaft etwa bei der Diskussion um die Umsetzung von Sanktionsbeschlüssen des UN-Sicherheitsrats, die berühmte CADI-Problematik, ebenso wie bei der unmittelbaren Anwendung des WTO-Rechts. Oder eben, und damit sind wir zurück beim Thema, bei der Migrationspolitik. Mein Vorschlag, den ich heute aus Zeitgründen nur skizzieren kann, ist die Befreiung des Migrationsrechts aus der Dichotomie zwischen Festung und Freizügigkeit. Es gibt ein Dazwischen, das darüber hinaus kein fauler Kompromiss ist, sondern mit einem positiven verfassungstheoretischen Bedeutungsgehalt unterlegt werden kann. Und diese Neukonzeption möchte ich Ihnen vorstellen, und man kann sie kosmopolitisches Migrationsrecht nennen. Gewiss, der Begriff des Kosmopolitismus besitzt eine lange Tradition und wird mit unterschiedlichen Inhalten belegt. Und in einem Exzellenzcluster kulturelle Grundlagen der Integration ist es anders als in manch rechtswissenschaftlichen Kontext sicher auch nicht notwendig, darauf hinzuweisen. In einer konzentrierten Form jedoch, wie wir sie etwa bei Ulrich Beck finden, kann man ihn als Absage an Hierarchie und Exklusivität verstehen, und zwar nach innen und nach außen. Positiv gewendet verlangt Kosmopolitismus die Einbeziehung der Sichtweise des jeweils anderen und damit die Anerkennung von Vielfalt mit Blick auf mein Thema in dreifacher Hinsicht. Erstens für das Binnenverhältnis von Union und Mitgliedstaaten, zweitens bei der Rechtsstellung einzelner Migranten sowie drittens bei der Konstruktion nationaler Identitätspolitik. Sie erinnern sich an mein früheres Fazit, wonach das vertragliche Ziel einer wirksamen Migrationssteuerung der demokratischen Selbstbestimmung dient. Offen blieb damals das Subjekt der Selbstbestimmung. Nun liegt es auf den ersten Blick durchaus nahe, auf die Europäische Union selbst zu verweisen. Schließlich entscheidet das Europäische Parlament gemeinsam mit dem Rat über den Inhalt der Migrationsrichtlinien. Migrationspolitik würde hiernach ganz ähnlich wie die Unionsbürgerschaft zur Schaffung europäischer Identität eingesetzt. Frontex wäre sozusagen ein Baustein für den europäischen Bundesstaat. Dies greift jedoch zu kurz, wie schon ein unbefangener Blick auf die weiteren Absätze des Ihnen bereits bekannten Artikel 79 AIUV zeigt, in dessen Absatz 1 das Ziel wirksamer Migrationssteuerung vorgegeben ist. Über den rechtsdogmatischen Bedeutungsgehalt dieser beiden Vorschriften kann man lange streiten. Für die Zwecke unseres Vortrags reicht jedoch die kurze Feststellung, dass sie den Mitgliedstaaten inhaltliche Gestaltungsspielräume belassen. Die EU-Organe sollen das Migrationsrecht nicht uniform für den gesamten Kontinent regeln, sondern eben Freiräume belassen. Und dies gilt nach Absatz 4 für die Bemühungen der Mitgliedstaaten um die gesellschaftliche Integration von Drittstaatsangehörigen, ebenso wie nach Absatz 5 für das Recht der Mitgliedstaaten festzulegen, wie viele Drittstaatsangehörige zur Arbeitssuche einreisen dürfen. Das klingt alles recht abstrakt und ist es auch. Lassen Sie mich daher ein konkretes Beispiel geben. Die Förderung deutscher Sprachkenntnisse. Diese steht seit dem Zuwanderungsgesetz im Zentrum der deutschen Migrationspolitik. Es gibt staatliche Integrationskurse, die vom Steuerzahler finanziert werden und für die mit Flyern geworben wird. Nun können jedoch EU-Bürger und deren Familienangehörige nicht zur Teilnahme an diesen Kursen verpflichtet werden. Warum? Die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die ich Ihnen anfangs zeigte, knüpft das Recht zur Arbeitssuche an keine Bedingungen. Ein Spanier kann mit seiner gesamten Familie nach Deutschland kommen, ohne dass diese Deutsch lernen müsste. Bei Drittstaatsangehörigen ist das jedoch anders und dies, obwohl es seit dem Jahr 2003 eine Richtlinie, ein Rahmengesetz der Europäischen Union gibt, welche den Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen regelt. Diese beruht auf der Rechtsgrundlage des Artikels 79 AIUV, der das Ziel wirksamer Migrationssteuerung vorgibt und Kraft dessen eben Absatz 2 das Europäische Parlament und der Rat über den Inhalt der Rechtsakte entscheiden. Tatsächlich wurde im Gesetzgebungsverfahren intensiv gestritten. Deutschland bestand gemeinsam mit Österreich und den Niederlanden auf einer Öffnungsklausel, welche die deutschen Integrationskurse absichert. Seither heißt es in Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie, die Mitgliedstaaten können von Drittstaatsangehörigen verlangen, dass sie Integrationsmaßnahmen nachkommen müssen. Für unsere Zwecke folgt hieraus zweierlei. Erstens bestätigt die Regelung meinen Befund zur rechtlichen Eigenständigkeit der Migrationspolitik gegenüber Drittstaatsangehörigen. Und zweitens ermöglicht das europäische Migrationsrecht eben eine demokratische Selbstbestimmung der Wirtschafts-, Gesellschafts- und Innenpolitik. In unserem Fall ganz konkret mit Blick auf Sprachkenntnisse. Hier geht es, und das ist wichtig, jedoch nicht um die Schaffung eines europäischen Staats, sondern um die Integrationspolitik auf nationaler Ebene. Das europäische Migrationsrecht achtet die Wahrung nationaler Identität sozusagen als Gegenpart zur europäischen Identitätskonstruktion mittels der Unionsbürgerrechte. Es ist das die erste, die staatsrechtliche Facette des kosmopolitischen Migrationsrechts, das auf unionsinterne Einheit in der Vielfalt zielt. Auch den zweiten, konzeptionell weitaus wichtigeren Aspekt verdeutlicht das Beispiel der Sprachkenntnisse. Integrationskurse sind nämlich nur ein Anwendungsbeispiel für die Öffnungsklausel in Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie. Ohne die Ermächtigung in dieser Richtlinie hätte die Deutsche Große Koalition im Jahr 2007 nicht die wohl kontroverseste Bestimmung des deutschen Aufenthaltsrechts einführen können, nämlich eine Regelung im Aufenthaltsgesetz, wonach Ehegatten von Drittstaatsangehörigen und Deutschen vor der Einreise einfache deutsche Sprachkenntnisse nachweisen müssen. Seither wird das Familiennachzugsvisum und damit die Einreise nach Deutschland regelmäßig verweigert, wenn der Ehepartner, der etwa aus der Türkei kommt, kein Deutsch spricht. Nun ist die Europarechtskonformität dieser deutschen Regelung überaus umstritten. Und dies liegt neben einer sehr vagen Formulierung der Öffnungsklausel vor allem an der Frage, ob diese deutsche Regelung und auch die Richtlinie mit europäischen Grundrechten übereinstimmt. Ganz konkret geht es um Artikel 7 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der in inhaltlicher Übereinstimmung mit Artikel 8 Menschenrechtskonvention formuliert: Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Ich persönlich teile die Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts sowie einer Kammer des Bundesverfassungsgerichts, dass die deutsche Regelung im Ergebnis, und das heißt mit einer Öffnungsklausel für Härtefälle, grundrechtskonform ist. Letztlich wissen tun wir das bislang aber noch nicht. Warum? In letzter Instanz wird das Ganze nicht mehr in Deutschland entschieden, sondern in Luxemburg vom Gerichtshof der Europäischen Union und schließlich dann in Straßburg vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Auf das konkrete Ergebnis in diesem Fall kommt es heute jedoch gar nicht entscheidend an. Mir geht es um etwas anderes. Das Beispiel verdeutlicht die zentrale Facette eines kosmopolitischen Migrationsrechts. Mein Fazit: demokratischer Selbstregierung durch Migrationssteuerung fordert keine geschlossenen Grenzen, sondern politische Entscheidungen, und diese wiederum erfolgen in keinem rechtlichen Vakuum. Im Gegenteil, der Vertrag von Lissabon verdeutlicht neben dem Ziel einer wirksamen Migrationssteuerung, welches in Artikel 79 neu aufgenommen wurde, zugleich die Bindung der Migrationspolitik an die Grundrechte. Das folgt aus der Charta der Grundrechte, die ebenfalls mit dem Vertrag von Lissabon rechtsverbindlich wurde. Inhaltlich ist diese Bindung der Migrationspolitik an die Grundrechte im Asylrecht besonders ausgeprägt, gilt aber auch für die legale Migration, wie eben das Beispiel der Familienzusammenführung zeigt. Hierbei handelt es sich um keine abstrakte Theorie. Seit ungefähr 10 Jahren werden alle zentralen Weichenstellungen des Migrationsrechts in Luxemburg und Straßburg entschieden. Mit Einzelheiten möchte ich Sie heute jedoch nicht behelligen. Mir bleibt heute ein letzter Punkt. Ich behandelte die partikulare Identitätskonstruktion auf nationaler Ebene bislang als Blackbox, ohne nach Inhalt und Zielrichtung zu fragen. Auf Grundlage meiner bisherigen Aussagen könnte man auch ein nationales Migrationsrecht rechtfertigen, das den Nationalstaat als kulturell oder ethnisch geschlossene Gemeinschaft definiert. Das greift jedoch zu kurz, und hierzu 3 abschließende Erwägungen. Erstens setzen die Menschenrechte auch der nationalen Identitätskonstruktion Grenzen. Integrationskurse etwa dürfen rein hypothetisch nicht dazu verwandt werden, um den christlichen Glauben zu propagieren. Jedenfalls auf dieser sehr abstrakten Ebene verbieten die Grundrechte eine ethnisch-kulturelle Schließung des Nationalstaats. Ich bin mir dessen bewusst, dass man lange darüber reden kann, was an Wertekonsens in einer modernen Gesellschaft möglich und notwendig ist, aber auf einer abstrakten Ebene kann man eine solche Feststellung sicherlich treffen. Zweitens besitzt die Europäische Union auch ganz konkrete Erfahrung mit der Relativierung nationaler Identität, und zwar im Migrationsbereich auf Grundlage der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Diese basiert eben auf der Annahme, dass Integration ohne staatlichen Zwang erfolgt. Spanier müssen keine Integrationskurse besuchen. Die Exklusivität nationaler Gemeinschaften ist aufgebrochen. Und dies gilt nicht nur für Spanier, sondern im begrenzten Umfang auch für Drittstaatsangehörige. Etwa wenn wir die Diskriminierungsrichtlinien betrachten, mit der die Europäische Union ganz konkret eine ethnisch-kulturelle Schließung des Nationalstaats verhindert, ganz in Übereinstimmung mit der übrigens auch neuen Wertedefinition in Artikel 3 des EU-Vertrags, wo im Einzelnen steht, dass die Union und die Mitgliedstaaten auf einer Gesellschaft gründen, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Drittens und letztens weist mein bisheriger Vortrag insoweit eine Schlagseite auf, als ich über das Migrationsrecht ohne Berücksichtigung der Zeitdimension spreche. Mein Fazit lautet, dass Migrationssteuerung eine nationale Identitäts- und Integrationspolitik unter Beachtung der Grundrechte gestattet. Das bedeutet aber nicht, dass Statusunterschiede zwischen Ausländern und Inländern dauerhaft bestehen müssen. Im Gegenteil, ein kosmopolitisches Migrationsrecht sollte Migranten eine Einbürgerungsperspektive geben. Und dies gilt jedenfalls dann, wenn man Migrationssteuerung als Mittel zur demokratischen Selbstregierung versteht, anstatt, wie das bisher immer geschehen ist, pauschal auf die staatliche Souveränität zu verweisen. Ich bin damit am Ende angelangt. Lassen Sie mich als Fazit die verschiedenen Argumentationsstränge kurz zusammenführen. Sie erinnern sich, ich verwies darauf, dass mein Verständnis von Kosmopolitismus sich gegen Hierarchien und Ausschließlichkeit nach innen und nach außen richtet. Es geht positiv gewendet um die Anerkennung des Standpunkts des jeweils anderen oder noch allgemeiner um Vielfalt. Und eben diese Vielfalt gewährleisten die europäischen Grundrechte insoweit, als sie das Migrationsrecht zur Berücksichtigung der Perspektive des Migranten zwingen. Migranten sind im Europa der Gegenwart keine rechtlosen Fremden, die Barbaren gleich keinen Schutz durch die Rechtsordnung erfahren. Grundrechte geben der Migrantenperspektive eine Stimme mit rechtlichem Gewicht und erteilen dem Modell des geschlossenen Nationalstaats eine Absage. Vielfalt ist jedoch keine Einbahnstraße. Kosmopolitische Vielfalt bedeutet auch, dass politische Gemeinschaften ein Recht auf demokratische Selbstbestimmung besitzen. Kosmopolitismus ist gerade kein Plädoyer für einen Weltstaat mit universeller Freizügigkeit, sondern anerkennt kollektive Selbstbestimmung und partikulare Identitätskonstruktion, die ihrerseits wiederum dem Vertragsziel wirksamer Migrationssteuerung zugrunde legen. In einem Satz, das europäische Migrationsrecht bezweckt keine Grenzöffnung, verbietet jedoch eine grundrechtswidrige Abschottung. Das ist vielleicht nicht viel, aber das ist eben mein Versuch, all die detaillierten Einzelfragen, die ich und meine Kollegen so in der alltäglichen Arbeit behandeln, über die wir lange Aufsätze schreiben, da mal zu einigen Grundthesen zusammenzuführen und einen konstruktiven Vorschlag zu machen, wie man das deuten kann, wie man rechtlich, verfassungsrechtlich in Europa mit Migration umgeht. Danke.
Soweit der Hörsaal diesmal. Am 23. Mai 2012 haben wir für Sie aufgezeichnet Professor Daniel Timm und sein Thema EU-Migrationsrecht zwischen universeller Freizügigkeit und Festung Europa. Eine Veranstaltung des Exzellenzclusters Kulturelle Grundlagen von Integration an der Universität Konstanz.
D-Radio Wissen. Hörsaal.